Luzerner Kantonsspital und Prosenektute Luzern präsentieren die Informationsreihe «Gesund und zwerg ins Alter». Experten geben Antworten zu gesundheitlichen Themen, die unter den Nägeln brennen.
Herzlich willkommen zu «Gesund und Zweig im Alter». Heute zum Thema Schwerhörigkeit im Alter. Bei mir da zu Gast heute der Professor Thomas Linder und Susanna Castellanos. Herr Professor Thomas Lindner, Schwerhörigkeit im Alter. Das ist etwas, wo wahrscheinlich einen Haufen haben. Sagen Sie mal, wie merkt man das? Oder ab wann ist man schwerhörig?
Merken tut es meistens zuerst die Ehefrau oder der Ehemann, wenn man also darauf aufmerksam gemacht wird von der Umgebung, dass man es doch nicht recht verstanden hätte oder dass man den Fernsehlüter einstelle als der Mitwohnungspartner. Das sind eins von den ersten Zeichen. Zweitens ist sicher vom Patienten her selber, dass er eben mehr muss nachfragen, dass er immer das Gefühl hat, die anderen reden zu leislig. Er ist ja nicht schuld, sind meistens die anderen. Das sind die ersten wichtigen Zeichen.
Selber merkt man es in den meisten Fällen nicht.
Ja, eben selber schon, indem man es eben nicht richtig versteht und den anderen die Schuld gibt. Also es ist schon so, dass halt die Verständlichkeit und das vor allem in lärmiger Umgebung, also Restaurantatmosphäre, wenn hinten dran noch Musik läuft, an einer Familienveranstaltung oder auch der Kirche, wenn man weit weg sitzt und nicht mehr recht versteht, das sind so die ersten Zeichen, wo man hellhörig werden sollte.
Hellhörig, Sie sagen, wenn jetzt also irgendjemand aus der Familie sagt, ich glaube, du hörst nicht mehr gut, jetzt musst du irgendetwas unternehmen, was macht man?
Man kann es sicher zuerst mal mit dem Hausarzt besprechen. In der Regel haben ja ältere Patienten immer wieder mal einen Termin beim Hausarzt wegen verschiedenen Gebrechen. Und der Hausarzt kann ganz einfache Hörtest in seiner Praxis machen. Und wer dann auch das Gefühl hat, das brauche ich jetzt eine spezialärztliche Überweisung, würde er dann den Patienten überweisen. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Man könnte auch mal einfach bei einem Akustikergeschäft vorbeigehen. Die machen nämlich gern gratis Hörtest und können einem dort mal so wie eine Erstberatung machen und schon recht einen guten Hörtest anlegen.
Herr Professor Thomas Linder, jetzt kommen nicht alle zu Ihnen. Wer bleibt beim Hausarzt und wer kommt dann tatsächlich zu Ihnen?
Also beim Hausarzt ist ja nur ein Screening. Dort ist einmal die Übersicht. Und er weist dann den Patienten einem Ohren-Nasen-Halsarzt oder Ärztin zu. Das muss durchaus nicht gerade an der Klinik sein, sondern es sind unsere Kolleginnen und Kollegen der Praxis. Und die kommen das Überweisungsschreiben über und machen dann gezielte Hörtests, um das Ausmaß der Schwerhörigkeit einmal festzustellen.
Jetzt kommt jemand zu Ihnen. Was läuft denn ab? Was passiert?
Wenn also jemand zuerst mal zu uns kommt, dann wissen wir ja schon vom Zuweisungsschreiben her, dass es um eine Hörabklärung geht. Also planen wir dort ein sogenanntes Reintonaudiogramm. Das sind so wie Piepstöne verschiedener Lautstärke. Und dort kann man mal eine Hörschwellenbestimmung machen. Das genügt aber nicht. Es braucht daneben das sogenannte Sprachaudiogramm. Das heisst, man tut den Patienten in verschiedenen Lautstärken wiederum, leislig bis lauter, Sprache anbieten. Und sie müssen das, was sie gehört haben, nachsprechen. Und erst dort merken wir eigentlich, dass es doch ein Verständlichkeitsproblem ist. Und dann können wir beurteilen, wie gross ist die Schwerhörigkeit, wie ausgeprägt ist sie. Und dann entsprechend den Patienten beraten. Wie soll es weitergehen?
Verstehe ich das richtig? Man kann Schwerhörigkeit oder eben schlecht hören, kann man messen?
Das kann man sogar sehr gut messen. Ähnlich wie mit dem Augenarzt, wo sie ja ihre Augen und sehr schärfe auch gut messen können wir mit unseren Hörtest eben auch die Aufnahmefähigkeit vom Hörorgan über die Piepstöne, wie ich gesagt habe, das Reintonaudiogramm und eben auch die Sprachverständlichkeit doch sehr gut messen.
Ich nehme aber an, Sie haben in der Erfahrung, die Sie haben, in den vergangenen Jahren, können Sie schon direkt, wenn Sie mit jemandem reden, feststellen, jawohl, der gehört wirklich nicht mehr so gut.
Jetzt mit der Maske sowieso, weil durch die Maske durch haben die, die wirklich schwerhörig sind, haben tatsächlich Probleme zu verstehen. Das ist ja so, weil man nicht mehr aufs Lippenbild schauen kann. Patienten, die langsam schwerhörig sind, die haben automatisch schon mit ihren Augen immer wieder das Lippen vom Gegenüber beobachtet. Und wenn man jetzt mit der Maske eben nicht mehr richtig versteht, dann ist es ein weiteres Zeichen, dass man das Gehör abklären lassen.
Jetzt haben Sie es abgeklärt, Sie wissen, jemand gehört tatsächlich nicht mehr so gut. Jetzt nehme ich an, da gibt es auch verschiedene schwere Stufen oder verschiedene Ausprägungen.
Das ist richtig. Es geht am Anfang nicht, also es geht einerseits um die Ausprägung. Das ist das, was den Patienten interessiert. Was der Arzt interessiert, ist aber, ja, was ist es für eine Form von Schwerhörigkeit? Da tun wir grundsätzlich unterscheiden zwischen der Schallleitungsschwerhörigkeit, also alles, was den Ton blockiert, vom äußeren Ohr bis zum Innenohr, und der Schallempfindung. Verbindungsschwerhörigkeiten. Also wir haben zwei grosse Typen von Schwerhörigkeiten, die kombiniert vorliegen können. Und die Aufgabe vom Ohrenarzt ist es jetzt, mit dem Patienten besprechen, welche Form hat er und gibt es vielleicht chirurgische Möglichkeiten, dass man gar nie von einem Hörgerät redet, oder ist es mehr richtig Hörgerät oder Implantat? Also wo die Schwerhörigkeit liegt, ist auch wichtig, nicht nur das Ausmaß von der Schwerhörigkeit.
Sie haben es gesagt, vielleicht ein Hörgerät oder sogar chirurgisch. Was ist eigentlich der Grund, dass so viele Leute so lange warten, bis sie zum Arzt gehen, wenn sie tatsächlich nicht mehr so gut hören? Weil die meisten merken es ja wahrscheinlich.
Man redet ja jetzt von der Altersschwerhörigkeit. Die kommt tatsächlich schleichend. Und das merkt man halt am Anfang nicht. Wie wir es am Anfang besprochen haben, ist es eben die Ehefrau oder der Ehemann darauf aufmerksam gemacht. Also das ist ein sehr langsam und schleichender Prozess und er betrifft auch nicht all die Frequenzen gleich. Es sind in der Regel die höheren Töne, das heisst die tiefen Töne, das gehört der Patient immer noch sehr gut, aber die Höhen gehen langsam weg. Darum wird das häufig über längere Zeit verpasst. Ein Hörsturz, das merkt man ja sofort, da kommt man als Notfall. Aber so eine schleichende Altersschwerhörigkeit, das kann sehr lang, über viele Monate bis Jahre sich hinziehen.
Jetzt habe ich mich gerade so gefragt, was Sie das erzählt haben mit höheren und tiefen Ton. Ist es denn möglich, dass ein Mann die Frau weniger gut versteht, wenn sie die gleiche Hörschwierigkeit hat wie umgekehrt?
Ja, das sagen wir häufig in der Sprechstunde, gell, hat sie zum Patienten. Sie verstehen ihre Ehefrau nicht mehr noch so gut. Und da ist natürlich meistens ein Gelächter unter uns Männern, kann man sich vorstellen. Aber es ist schon tatsächlich so. Also Frauenstimme im Hochtonsegment, vor allem wenn man noch leisiger redet oder etwas flüstert, oder wie ich es am Anfang gesagt habe, in Restaurantatmosphäre, wo noch andere Hochton-Nebengeräusche sind, dort wird es schwierig zu verstehen. Während der Mannenstimmen oder ein Autohupi oder Musik, die laut läuft, weil auch viele Basstöne hat, da sagt man, ja, das höre ich ja bestens, weil es eben die tiefen Töne sind, die immer noch erhalten sind am Anfang.
Wir haben vorher geredet von zwei Möglichkeiten, nämlich Hörgerät oder Operation. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Also ich denke zum Beispiel an Medikamente.
Leider gibt es bis jetzt kein Medikament, das eine Altersschwerhörigkeit könnte aufhalten oder eine Altersschwerhörigkeit wieder zurückbringen kann. Nein, medikamentös gibt es kein Mittel. Aber von unseren chirurgischen Möglichkeiten gibt es eine riesige Bandbreite an Varianten, die wir anbieten könnten. Dann das nächste sind eben die Hörgeräte und dann gibt es spezielle Implantate. Also ich würde sagen, es gibt drei Modalitäten. Ohroperation von den Gehörknöcheln, implantierbare Hörsysteme und Hörgeräte.
Sie haben vorhin gesagt, es ist ein schleichender Prozess. Geht es dann immer weiter oder hört das irgendwann einmal auf bei einer Stufe? Oder kann man es eben, zum Beispiel operativ, sogar unter Umständen aufhalten?
Das ist eine gute Frage, wo wir bis jetzt die Antwort nicht haben. Wir können es eigentlich nur im Verlauf anschauen. Wenn also ein Patient nach 3 oder 5 Jahren wieder kommt, können wir ja die beiden Hörtests miteinander vergleichen und können abschätzen, wie fest hat sich das in diesen 3 oder 5 Jahren verschlechtert. Also von dort her eine Prognose stellen. In Zukunft bin ich überzeugt, wird es genetische Abklärungen geben, wo man aufgrund vom Gencode ganz klar kann sagen, der wird innerhalb von 10 Jahren hochgradig schwerhörig oder taub. Oder nein, das bleibt über 10 Jahre konstant. Bis jetzt können wir es nur im Verlauf beurteilen. Eine Schallleitungsschwerhörigkeit, eben dort, wo wir operieren können und diese kleinen Prothesen rein tun, die bleibt mehr oder weniger konstant. Aber das Innenohr, das über altersbedingt schlechter wird, dort gibt es eine breite Varianz, wie sich das entwickelt.
Fragen wir vielleicht noch schnell, wie sieht es aus, wie viele Leute betrifft das im Alter? Also ist das etwas, was sehr weit verbreitet ist oder gibt es auch tatsächlich Leute, die es vielleicht nicht betrifft mit der Schwerhörigkeit?
Man kann sagen, es betrifft alle im Alter. Zum Glück werden wir alle älter. Die durchschnittliche Lebenserwartung in der Schweiz ist ja sehr hoch. Und so kann man sagen, nein, es betrifft alle. Aber das Ausmaß der Schwerhörigkeit ist sehr individuell unterschiedlich. Vielleicht eben auch genetisch mitbedingt. Wobei man die Gene noch gar nicht kennt. Oder viele von denen noch nicht kennt.
Über das Hörgerät würden wir dann nachher gerade reden. Da gibt es auch sehr viele Leute, die ja ein bisschen Angst haben vor dem. Reden wir jetzt noch über das, was man vielleicht operativ kann machen. Was für Möglichkeiten gibt es da? Wie lange geht es in einer Operation? Wie aufwendig ist die aus Ihrer Sicht?
Wenn also das Problem im Mittelohr ist, das heisst bei diesen 3 Gehörknöcheln, Hammer, Amboss, Stickbügel, und oder am Trommelfell, dann kann man die rekonstruieren mit eigenen Gehörknöcheln, die neu zweckschleifen und wieder neu einlegen oder mit kleinen Titanprothesen als Ersatzgehörknöcheln das wieder aufbauen. So eine Operation geht durchschnittlich etwa eine Stunde. Früher hat man das nur in Lokalanästhesie gemacht. Heute sagen doch die meisten Patienten, ich will nichts von dem wissen und wir machen das in einer relativ kurzstündigen Narkose.
Was hat das nachher für Folgen? Also wenn man die Operation gemacht hat, wie lange geht es, bis man allenfalls wieder gut gehört, bis man wieder normal unter die Leute kann?
Also der Spitalaufenthalt ist meistens ambulant oder ganz kurz stationär heutzutage. Dann hat man wochenlang bis 10 Tage einen Verband, wo man noch nicht besser gehört. Aber sobald der erste Verbandwechsel war, dann sollte das Ohr aufgehen. Und dann sagen wir etwa nach einem Monat bis 3, also 1 bis 3 Monate, macht man dann auch den ersten Hörtest, um den Erfolg von der Operation mal zuerst zu messen. Nach einem Jahr ist der zweite Hörtest und der sollte dann eigentlich konstant bleiben. Also es braucht 2 Hörtests, nach 1 bis 3 Monaten und dann sicher zur Jahreskontrolle.
Sie tun das wiederum messen, dass man weiss, wie gut oder eben wie weit dass es fortgeschritten ist, die entsprechende Operation. Wenn ich eine Brille brauche, dann sehe ich gerade mit Brille, sehe ich etwas ohne Brille, sehe ich nicht. Was nimmt denn der Patient wahr? Hört er dann nach der Operation gerade? Ich höre wirklich viel besser wieder vorher oder könnt ihr das einfach nur messen?
Nein, nach dem ersten Verbandwechsel sollte er schon tatsächlich merken, jetzt ist ja etwas aus dem Ohr rausgenommen worden, der Verband, jetzt höre ich plötzlich viel besser als vorher. Aber häufig haben die Patienten eine asymmetrische Schwerhörigkeit. Also ein Ohr ist besser gewesen, man tut immer zuerst schlechter Hörenden operieren und darum kann es sein, vielleicht wie bei den Brillen, dass sie den Unterschied gar nicht so fest merken im Alltag. Darum tun wir ihn sicher auch noch messen. Aber der Patient sollte also schon auch merken, dass die hörverbessernde Operation ihm tatsächlich geholfen hat.
Also oftmals muss man dann das zweite Ohr auch noch. Das ist also nicht auf einer Seite abhängig, sondern meistens für beide Ohren.
Kann ich so nicht sagen, weil das ist wiederum abhängig von der Ursache von der Schwerhörigkeit. Jetzt reden wir ja von reinen Schallleitungsschwerhörigkeiten, wo also Gehörknöchelkette krank sind. Die können durchaus einseitig krank sein. Das muss nicht beidseitig sein. Und man tut immer zuerst das schlechtere Ohr zuerst operieren.
Wenn jetzt operativ von Ihrer Seite her keine Möglichkeit, das zu behandeln, irgendwie als Erfolg oder in Erfolg könnte gehen, dann geht es zu einem Hörgerät, oder? Oder ist das nicht zwangsläufig?
Nicht unbedingt. Wir haben gesagt, es gibt ja noch 2 andere Varianten. Die eine sind die implantierbaren Hörsysteme. Das sind also eine Art Hörgerät, wo man tut, entweder an die Gehörknöchelkette oder ans Innenohr oder sogar ins Innenohr implantieren. Braucht also auch da eine Operation. Aber es ist ein Implantat, das man dort rein operieren. Und die dritte Variante sind dann die reinen Hörgeräte, die man aussen trägt.
Bei der Implantat oder bei den Hörgeräten kann man da wählen oder ist es tatsächlich, kommt es ein bisschen darauf an, was man hat?
Das ist schon der Entscheid jetzt nicht mehr vom Hausarzt oder vom normalen Ohren-Nasen-Halsarzt. Das ist jetzt der Ohrchirurg oder der Otologe, der das muss beurteilen. Weil er muss ganz klar abschätzen, wie hoch ist die Erfolgschance von so einem Implantat. Und man muss dann auch eine Kostengutsprache stellen. Die Implantat, also die aktive Implantat zum besser hören, sind sehr teuer. Da reden wir zwischen 9'000 und 35'000 Franken. Also da muss sich dann schon lohnen, dass man das implantieren. Und das kann ein Otologe oder ein Ohrchirurg sehr gut beurteilen. Und dann mit dem Patienten und den Kostenträgern besprechen, bevor man überhaupt so eine Operation planen will.
Hat denn das auch mit dem Alter zu tun?
Eigentlich nicht. Wir können jede Hörstörung oder viele Hörstörungen auch mit Implantat versorgen. Das ist altersunabhängig.
Bevor wir zu der Susana Castellanos gehen und den Hörgerät, vielleicht noch die Frage, wenn man das macht, wenn man tatsächlich implantiert, machen dann Sie das oder überweisen Sie dann den Patienten?
Ich bin zwar der Klinikchef da in Luzern, aber es ist gleichzeitig auch so mein Spezialgebiet. Wir haben aber innerhalb von der Klinik mehrere sehr gute Ohrchirurgen. Also es ist eine ausgewählte, kleinere Anzahl von Ohrchirurgen, die diese Operationen können machen und gut machen. Wir haben auch seit 20 Jahren eine Datenbank entwickelt, wo wir jeden Patienten eingeben und unsere Resultate immer wieder messen. Zum international schauen, sind wir wirklich zuvorderst wie mit den anderen auch. Aber das Gleiche macht Zürich, Bern und die anderen grossen Kliniken selbstverständlich auch. In den Praxen gibt es wenig Otologen, die noch ohrchirurgisch tätig sind. Da müssen wir natürlich dann den praktizierenden Kollegen fragen, ob er die Erfahrung mitbringt, um die hörverbessernde Operation zu machen.
Eine Frage noch, die ist mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen. Gibt es auch bei der Schwerhörigkeit, oder wenn man nicht mehr so gut hört, so etwas wie eine Vorsorgeuntersuchung? Macht man das überhaupt, dass man einfach mal vorsorglich schaut, ob man nicht mehr so gut hört?
Machen tut es ZUVA, aber mehr eben für berufsbediente Schwerhörigkeiten. Dort gibt es regelmässig Vorsorgeuntersuchungen, die auch absolut sinnvoll sind. Jetzt beim älteren Patient, der geht zum Hausarzt und eigentlich gehört zum Gespräch mit dem Hausarzt auch Diskussion über die Hörfähigkeit. Und wie ich es eingangs gesagt habe, kann auch der Hausarzt ein paar einfache Hörtests machen, um so abzuschätzen, ob der Patient würde weiterweisen. Aber es ist jetzt nicht nötig, dass wir alle 5 Jahre einen Hörtest durchführen, sondern wenn die Symptome, die ich am Anfang gesagt habe, langsam auftreten, dann macht es Sinn, das weiter abzuklären.
Gut, jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt keine operative Behandlung, sondern tatsächlich ein Hörgerät. Susanna Castellanos, dann kommt der Patient zu Ihnen.
Also bei uns selber im Spital kommen Sie kein Hörgerät über, aber wir verweisen Sie in die Fachgeschäfte. Aber ich stehe immer gerne da, um mal jemanden zu beraten. Und es sind vor allem bei uns im Spital die implantierbaren Prozessoren, die wir machen. Und einfach die Kinder, weil die Kinder da noch besonders noch eine Beratung brauchen, da eine besondere Ausbildung noch verlangt wird, dass man Kinder versorgen können. Aber Erwachsene, jetzt das klassische Hörsystem, tun wir sie gerne verweisen.
Aber Sie beraten vorher oder Sie machen zumindest das, was dann in der entsprechenden Umsetzung oder dem Geschäft dann zum Hörgerät führt?
Ich berate insofern, wenn mich jetzt zum Beispiel der Professor Linder mal hinzubeten tut und sagen tut, ja, können Sie mir da schnell einen Tipp geben oder so. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man im Spital eigentlich die diagnostische Messung macht, Beratung macht und dann, wenn es eigentlich indiziert ist, dass man es konventionelles Hörsystem will haben oder muss haben, nichts anderes in Frage kommt, dann tut man sie wirklich weiter verweisen an ein Fachgeschäft.
Wissen Sie vielleicht den Grund, warum viele so Schwierigkeiten haben, zu einem Hörgerät Ja zu sagen?
Ja, es ist eigentlich eindrücklich. Ich bin jetzt schon 20 Jahre in dem Fachgebiet und ich habe nicht das Gefühl, dass sich das deutlich verbessert hat. Es ist eine enorme Stigmatisierung da, was das Hörsystem betrifft. Wobei ich hier feststelle, dass die Jungen da schon inder ein bisschen motiviert sind, heute mit der Digitalisierung, mit der neuen Technologie. Aber bei den älteren Personen merke ich da immer noch eine gewisse Scham, die vorhanden ist. Aber es lohnt sich immer, da eigentlich einen Versuch zu machen, mal bei einer Hörberatung wirklich einmal sagen, ich will mal so einen Hörtest, also so einen Hörversuch machen mit Hörgeräten. Man kann bei allen Hörberatungen kann man kostenlos mal so ein Hörsystem erproben. Und dann merkt man vielleicht mal schnell, oh doch, das ist etwas. Und kann dann den ganzen Weg, also die administrativen Aufwände dann auch so mit der Hörberatung quasi in die Wege leiten. Weil es steht einem auch eine Finanzierung zu gut.
Ich stelle immer wieder fest, dass Leute eher Vorbehalte haben. Dabei sind ja die Hörgeräte, die man heute sieht, eben, man sieht sie fast eigentlich nicht mehr. Früher sind sie relativ gross gewesen, da hat man sich's noch gut können vorstellen. Ist es vielleicht das fehlende Wissen, dass die Hörgeräte heute so munzig klein sind?
Ja, ich wüsste jetzt nicht so recht. Es ist, glaube ich, schon so, dass das ein Thema ist, das nicht so präsent ist. Wobei man macht vieles dafür, um die Leute zu sensibilisieren. Aber Brille ist heute natürlich schon fast ein Modeaccessoire, eine Brille zu tragen. Und bei den Hörgeräten ist das noch nicht so, wo sie wirklich ein Wunderwerk sind. Man muss überdenken, ein Hörgerät, das arbeitet ja in Mikrosekunden, das ist wirklich ein kleiner Computer, der in einer unglaublich kleinen Grösse heute angeboten wird. Und es ist wirklich ein Wunderwerk und kann extrem viel prestieren. Also ich glaube, da muss man einfach den Mut haben, mal einen Versuch zu machen und sich beraten zu lassen.
Darf ich fragen, was passiert oder was macht das Hörgerät eigentlich?
Also salopp ausgedrückt kann man es wie als Lautsprecher anschauen, grundsätzlich. Also sind jetzt mal grob 3 Hauptbestandteile, das Mikrofon, der Verstärker und der Lautsprecher. Und das Mikrofon nimmt eigentlich den Schall auf, im Verstärker wird es dann quasi dann verarbeitet und aus dem Hörer, also aus dem Lautsprecher, kommt es dann eigentlich so korrigiert raus, wie es der Kunde brauchen tut. Das ist ja sehr individuell. Deshalb ist ein Hörgerät nicht wie eine Brille, die eigentlich starr auf der Nase sitzt und in dem Sinn ja nichts macht. Das Hörgerät tut ständig analysieren, verarbeiten und das auf den Kunden spezifisch abgestimmt.
Wie sieht das aus, wenn man zu einem Hörgerät Ja sagt? Wie sieht das aus mit den Kosten? Wie sieht das aus mit der Finanzierung über Krankenkassen?
Ja, also die Krankenkasse ist eigentlich bei uns mehr oder weniger bei den konventionellen Hörgeräten ausgeschlossen. Es ist eigentlich bei uns die Invalidenversicherung und die AHV, die einen Beitrag leistet tut. Also wenn man vor der Pensionierung ein Hörgerät bezieht oder zwei, wird es von der IV finanziert. Also man kommt einen Beitrag über. Es gibt aber auch so eine Härtefallklausel, die vielleicht sogar noch höher oder der Gesamtbeitrag finanziert wird. Es ist nicht so, dass man heute kann sagen kann, es wird alles finanziert, aber man bekommt eine Unterstützung. Und bei der AHV, also nach der Pension, hat man auch eine Unterstützung zugute. Die ist einfach kleiner.
Sie reden von einer Unterstützung. Wie sieht das aus? Also, wie sieht das vielleicht aus in Bezug auf meinen eigenen Anteil, den ich vielleicht mitfinanzieren muss? Kann das ein Grund sein, unter Umständen, dass man etwas nicht macht?
Ja, das könnte vielleicht. Es ist tatsächlich so, es ist jetzt vielleicht ein bisschen ein grober Vergleich, aber es ist vielleicht wie bei den Autos. Es gibt verschiedene Klassen von Hörgeräten. Also, ich kann grob sagen, es gibt ein Budget-Hörsystem, es gibt ein Economy, ein Advanced und wirklich ein Business-Hörsystem. Das heisst, je raffinierter das es ist, umso teurer wird es. Die Auswahl wird grundsätzlich so entschieden, dass es an dem liegt, wie der Anspruch, wie die Erwartungen sind vom Kunden. Also wenn man hohe Erwartungen hat, sehr aktiv ist, viel unterwegs in Gesellschaften, braucht man ein bisschen das raffiniertere Hörsystem, das halt mehr kostet, weil es besser Lärm unterdrückt, weil es besser filtert. Und dann sind die natürlich teurer. Das kann bis 8'000-9'000 Franken kosten. Da gibt es aber auch Budgetgeräte, die wirklich auch sogar kostendeckend sein können.
Herr Professor Linder, Sie haben jetzt gerade den Finger aufgestreckt. Sie haben gerade zu dem Thema etwas.
Genau, ich möchte auch sagen, dass es immer noch der Ohrenarzt braucht. Also wenn, eben wie wir es vorher gehört haben, der Patient mal beim Akustiker sich gratis beraten lässt und der Akustiker durch Interesse hat, dann ein Hörgerät zu verkaufen, muss sich der Patient, wenn er im IV-Alter ist, bei der IV ist, im AHV-Alter ab 65 bei der AHV anmelden, mit einem speziellen Formular, wo er überkommt, und dann muss er dort den Ohrenarzt angeben. Und da kann er jetzt seinen Ohrenarzt angeben. Der kommt dann von IV oder AHV einen Auftrag über für eine sogenannte Erstexpertise zu machen. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass das weiterhin behalten bleibt. Wir wiederholen nämlich dort nochmal die Messungen wiederholen oder die wir gebraucht haben, dann für die verwenden und dann berechnen, ob der Patient überhaupt einen Anspruch hat auf die Teilfinanzierung. Und wenn wir von Geld reden, ist es im AHV-Alter 630 Franken pro Seite und beim IV-Alter wäre es 840 Franken pro Seite, die nimmt es gut kommen. Aber für das braucht es die Expertise beim Ohrenarzt.
Also es gibt keine unterschiedlichen Beträge. Also Ihre Expertise kann nicht sagen, das ist da eine grössere Angelegenheit, braucht mehr oder eine kleinere Angelegenheit, braucht weniger.
Frau Castellanos hat gesagt, es gäbe die Härtefälle. Wenn also der Patient mal grundsätzlich entweder 840 oder 630 pro Seite überkommt, kann man im Rahmen von der Anpassung beim Akustiker feststellen, ja, ein günstiges Hörgerät reicht nicht, aus den und den Gründen. Und dann kann sich der Patient als Härtefall bezeichnen. Dann gelangt er wiederum an die IV oder an die AHV und dann kommen wir, das sind jetzt vor allem Kliniken, einen Auftrag über eine sogenannte Härtefallabklärung zu machen. Und wenn wir bestätigen können, ja, ein normal günstiges Hörgerät langt eben nicht, dann tun wir beantragen, dass die IV oder die AHV einen deutlich höheren Betrag, vielleicht sogar den Gesamtbetrag übernimmt.
Frau Susanna Castellanos, gehen wir wieder zu Ihnen zurück. Wann haben Sie mit dem Patienten wieder zu tun, wenn er ein Hörgerät hat? Haben Sie noch eins mit ihm zu tun oder gar nicht mehr?
Also grundsätzlich ist es schon so, dass jetzt zum Beispiel in einem Fachgeschäft, also ein Hörgerätakustiker, der eine Hörgerätversorgung macht, ja ganz häufig ja eigentlich auch eine Serviceleistung anbietet. Also das ist ganz häufig so, dass der Patient zum Beispiel auch, wenn er den Eindruck hat, oh, ich höre jetzt schlechter als noch vor einem halben Jahr, wo ich das Hörgerät bekommen habe, in der Regel kostenlos so Serviceleistungen darf beanspruchen, ist halt ein bisschen abhängig, wie so quasi sein Paket ist, das er auch noch dazumal sich dafür entschieden hat. Es ist halt im Vergleich zu früher halt schon so, dass jetzt, was die Hörgeräte betrifft, der freie Markt besteht und halt überall ein bisschen die Leistungen individuell sind und auch unterschiedlich teuer sind. Aber grundsätzlich darf ein Kunde, wo ein Gerät bezieht, auch über lange Zeit, eigentlich auch häufig bis 6 Jahre, eigentlich eine Serviceleistung beanspruchen, ob das ein Reinigen ist vom System oder mal wieder einen Hörtest zu wiederholen oder einfach am Hörsystem das Gerät nachjustieren. Das geht aber nur bei den Hörsystemen, die man eben auch bei einem Fachgeschäft bezieht und nicht, wenn man es zum Beispiel in einer Apotheke kauft oder sonst in einem Versand. Das sind wirklich die regulierbaren Hörsysteme.
Wenn man eine Brille kauft, weil man nicht mehr so gut sieht und man sieht dann irgendwann noch schlechter, dann langen ja die Brille nicht mehr, dann muss man eine neue haben. Gibt es bei den Hörgeräten die Möglichkeit, dass man es anpassen kann? Also wenn es schwieriger wird zum Hören, dass man kann sagen, man kann irgendetwas verstellen und dann funktioniert es wieder?
Ja, also grundsätzlich schon die Idee, dass man das Gerät über mehrere Jahre tragen kann. Ich finde, man sollte auch von Beginn weg eine gewisse Reserveleistung in der Verstärkung mit dazu rechnen. Also dass wirklich, wenn eine Patientenverschlechterung erleidet, dass man wirklich das kann quasi feinjustieren kann, nachjustieren. Das ist schon der Sinn von diesen regulierbaren, also programmierbaren Hörsystemen, die man in den Fachgeschäften beziehen kann. Ja.
Herr Professor Linder, wenn man ein Implantat macht, wie funktioniert das? Hat auch Batterien drin, die muss man nie ersetzen oder kann das irgendwann wieder eine Operation auslösen?
Wenn es ein Vollimplantat ist, dann wäre tatsächlich ein Akku implantiert, wo man dann über einen speziellen Kopfhörer alle Tage oder alle 3 Tage müsste wieder aufladen, über die Haut über. Jetzt die vollimplantierbaren Hörgeräte sind praktisch vom Markt verschwunden, weil das finanziert weder ein IV noch eine Krankenkasse. Meistens muss der Patient selber zahlen. Und wenn der Akku dann nach ein paar Jahren unten ist, müssen wir das ganze System wieder explantieren. Die Implantate, die wir verwenden, die haben 2 Teile. Der eigentlich implantierbare Teil, wo eben zum Beispiel die Gehörknöchelkette aktiv bewegt oder das Innenohr. Und aussen trägt der Patient einen sogenannten Sprachprozessor. Dort ist das Mikrofon drin, wie beim Hörgerät. Es ist ein Batteriefach drin, wie beim Hörgerät oder ein Akku. Und das Signal wird nach der Verarbeitung über die Haut aufs Implantat übertragen. Also der Patient hat eine Art wie aussen eine Art des Hörgerät, es ist ein Sprachprozessor mit Mikrofon und Batterie, den er regelmässig ersetzen und wechseln.
Wenn so ein Implantat innen operiert wird, kann passieren, dass man zum Beispiel das nicht verträgt? Also kann es das geben?
Es ist sehr selten, dass eine Allergie aufs Material besteht. Das ist in der Regel eine Silikonhülle, die sehr gut verträglich ist im Körper. Es ist Titan, von der Metall her, die auch sehr gut verträglich ist. Also eine Allergie aufs Implantat ist eine Rarität. Ist sehr, sehr selten. Es gibt aber, dass Patienten nach mehreren Jahren vielleicht das Implantat dann plötzlich doch nicht mehr wollen oder das Gehör hat sich so weit verschlechtert, dass es nicht mehr brauchen kann. Und dann gibt es doch ab und zu Patienten, und sagt, ich will es draussen haben, weil es stört mich, wenn er es nicht mehr braucht. Oder? Dann würde man das Implantat dann rausnehmen. Das ist in der Regel eine einfache Operation, viel einfacher als reinzutun.
Hören heisst dazugehören. Das ist eine der Hauptbotschaften, die Sie im Vorfeld uns hier geschrieben haben. Uns, mir. Es ist, glaube ich, schon so, dass man sich nicht ausgrenzt fühlt und nicht ausgrenzt ist. Ist es unbedingt wichtig, dass man auch tatsächlich gut hört. Auch wenn es vielleicht Leute gibt, die sagen, ich muss nicht mehr alles hören, was auf dieser Welt passiert.
Es hat wirklich beide, Sie haben es angesprochen, es hat beide Punkte, oder? Man hat seine Ruhe, wenn man das Hörgerät abgezogen hat und nicht gut gehört. Aber nochmal, meistens ist man ja in einer Partnerbeziehung oder in einer Ehe inne. Und es hat viele von unseren Patienten, die sagen, es ist viel einfacher geworden, miteinander zu konversieren. Der Fernseher ist nicht mehr so laut eingestellt, dass alle Nachbarn reklamieren. Man geht wieder eher auch mal unter die Leute, weil man wieder etwas versteht. Man kann einen Vortag teilnehmen, man geht vielleicht auch wieder in die Kirche. Also die Lebensqualität kann man ganz klar steigern.
Und es hat ja auch irgendwo durch noch mit der Sicherheit zu tun. Wenn man nicht hört, hört man ja zum Beispiel mit einem Fußgängerstreifen, wenn ein Auto kommt.
Ist absolut richtig. Gerade bei den Kindern ist das natürlich ganz wesentlich. Jetzt wir Erwachsene, die langsam schwerhörig werden, tun uns auch mit den Augen eben sehr gut orientieren. Aber das Kind, das ist noch völlig in einer Traumwelt drin. Also bei den Kindern ist das ganz entscheidend. Aber Sie haben schon recht. Im Strassenverkehr ist es auch wichtig, dass man eine gute Hörfähigkeit hat.
Wir haben das Thema heute Schwerhörigkeit im Alter. Jetzt möchte ich aber gleich noch schnell zurück auf die Jungen gehen. Das, einfach, dass wir das auch noch schnell abgeschlossen haben. Sie haben das auch angesprochen, Frau Castellanos. Haben die Jungen eine andere Schwerhörigkeit als die Älteren?
Man muss vielleicht so unterscheiden, die ganz Jungen, da reden wir jetzt von den Neugeborenen. Da gibt es leider, dass jedes tausendste Neugeborene gehörlos ist, taub geboren wird, obwohl man ihm das überhaupt nicht ansieht. Da gibt es verschiedenste Ursachen. Also das ist die früheste hochgradige Schwerhörigkeit, ist gerade bei Geburt. Aber da kann man heutzutage dank unseren Implantaten eigentlich praktisch wieder sehr gut hörend rehabilitieren. Und dann redet man immer wieder von der Lärmschwerhörigkeit bei den Jungen. Ich bin da ein bisschen eher vorsichtig da zu sagen, dass der Lärm, den wir im Alltag haben, jetzt wirklich das Gehör so stark schädigen. Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass es gar nicht so schlimm ist. Das Schlimme ist der Knall, also wenn ein Knallkörper am 1. August gerade nebendran explodiert, das ist wirklich ganz schlimm fürs Gehör. Aber so ein bisschen mal lauter Musik hören oder mal im Ausgang sein, das tut das Gehör noch nicht gerade schädigen. Ein wichtiger Hinweis für die Jungen ist, wenn man einen Tinnitus hat, also so ein Geräusch im Ausgang oder nach dem Ausgang, dann ist es tatsächlich zu laut gewesen. Also dann muss man das nächste Mal an einen Ort gehen oder die Ohrstöpsel drin tun. Der Tinnitus, das Geräusch nach Lärm, Musik und so weiter, das ist ein deutliches Warnzeichen.
Das heisst, Sie empfehlen grundsätzlich Leute, die nicht mehr so gut hören, Lärm aus dem Weg zu gehen, beziehungsweise zum Beispiel gerade an einem Feuerwerk am 1. August?
Absolut. Also wenn jemand schon eine Schwerhörigkeit hat, dann ist das nicht der, der Trageten in den Himmel schiesst.
Jetzt, Herr Professor Thomas Linder, man sieht auch immer wieder Anzeigen in der Zeitung zum Beispiel. Gerade heute habe ich so eine gesehen, wo es um Hörtraining geht. Was ist denn das?
Grundsätzlich ist es sicher richtig, dass man bei einer Hörstörung nicht nur gerade die Operation oder das Hörgerät oder das Implantat sieht, das muss man nachher auch das Hirn trainieren. Es gibt aber ganz viele verschiedene Formen von Schwerhörigkeiten. Ein intensives Hörtraining macht Sinn bei hochgradiger Schwerhörigkeit. Da reden wir einerseits wirklich vom Trainieren vom Hirn, andererseits auch von Lippenablesekurs, und da muss ich sagen, ist Pro Audito die Stelle, wo sehr gute Training anbietet. Es gibt in der freien Privatwirtschaft andere Anbieter, und da muss man immer vorsichtig sein. Wenn jemand gleichzeitig ein Hörgerät verkauft und ein Hörtraining macht, ist das vielleicht nicht der richtige Weg. Bei leichter oder mittlerer Schwerhörigkeit, da braucht es kein Hörtraining. Da haben Sie jeden Tag das Hörtraining, wo Sie das Hörgerät anhaben. Wichtig ist einfach, dass Sie das Hörgerät tragen. Und das ist schon ein wichtiger Teil des Hörtrainings.
Also auch da kann man sagen, am besten man fragt den Arzt.
Ich denke, der Arzt, der Ohrenarzt, kann einen wirklich sehr offen und korrekt beraten. Ja. Und bei Pro Audito darf ich auch sagen, die haben eine Homepage, die haben Beratungsstellen regional, wo man sich auch anwenden kann, und auch die sind sehr gerne bereit, einem weiterzuhelfen. Unter anderem auch, wenn es Probleme mit der Finanzierung sollte geben.
Danke vielmals. Wir haben heute über Schwerhörigkeit im Alter geredet. Bei mir zu Gast waren der Professor Thomas Linder und Susanna Castellanos.
Der Podcast ist Ihnen präsentiert worden vom Luzerner Kantonsspital. Alles über das Spital finden Sie auf lux.ch.